Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Geuer und der Frage, was kann man gegen Landgrabbing tun? Also den übermäßigen Landkauf großer Konzerne in Ostdeutschland. Wir hören gleich, warum der Webblog Volksverpetzer eine Petition gestartet hat, damit das Bundesverfassungsgericht ein Verbot der AfD prüft. Und wir besuchen Bayern, das derzeit im Wahlkampf steckt. Am 8. Oktober wird über einen neuen Landtag abgestimmt. Guten Abend. Rheinland-Pfalz ist das Land mit den höchst verschuldeten Kommunen. Das liegt daran, so hat das Landesverfassungsgericht 2020 festgestellt, dass der kommunale Finanzausgleich des Landes nicht ausreicht. Zu wenig Geld vom Land hatte die Folge, dass Städte und Gemeinden immer mehr Schulden machen mussten. Und nun schaut auch noch die Kommunalaufsicht genau auf die Haushalte. Konkret: Gemeinden im Entschuldungsprogramm müssen zwingend einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Und wenn es da hakt, muss die Grundsteuer erhöht werden. Das ist für viele Menschen ein finanzielles Problem. Auf dem Land sind die Grundstücke viel größer als in der Stadt. Und es gibt in so manchem Ort großen Ärger darüber, bei Bürgerschaft und Kommunalpolitik. Im pfälzischen Freisberg sind Gemeinderat und Bürgermeister zurückgetreten. In Kerzenheim wurden rote Karten für die Landesregierung in Mainz gedruckt. Landeskorrespondentin Anke Petermann hat Kerzenheim im Donnersbergkreis besucht.
Die Friedhofsmauer aus Sandstein bröselt. Der am Hang liegende Acker dahinter drückt auf die Mauer. An einer Stelle ist sie schon mit einer Metallplatte und Stützen verstärkt. Die alten Gräber am Friedhofsrand, teilweise Skulpturen verziert, sind in Gefahr. Die Sicherheit der Besucher auch, beschwert sich Manfred Becker. Der Ruheständler schaut soeben nach dem Grab eines verstorbenen Mitsängers vom Männergesangsverein Kerzenheim. Dass die Friedhofsmauer immer nur geflickt, aber nie grundsaniert wird.
Das ist ein Trauerspiel. Die ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre, wo der Zustand so ist und passiert nichts. Ich habe ja immer wieder Kontakt zu der Bürgermeisterin. Die Finanzsituation kennen wir ja in Kerzenheim.
Der Friedhof, einer der Orte, an dem die Geldnot sichtbar wird. Das 2000-Einwohner-Dorf ist überschuldet. Es darf nur investieren, was die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt, sagt Bürgermeisterin Andrea Schmidt. Im Grunde also nichts. Die CDU-Politikerin ist gemeinsam mit Gemeinderäten aller Fraktionen zur Ortsbesichtigung gekommen.
Kostenpunkt für die Mauer zu sanieren lag bei 300.000 Euro. Wir haben diesen Investitionsstockantrag alles gestellt. Letztendlich läuft das Ganze seit über 2 Jahren. Sie sehen, die Mauer ist immer noch abgestützt, weil die Maßnahmen zu teuer sind. In unserem Fall ist es jetzt so, dass wahrscheinlich die schöne Sandsteinmauer einfach verschwindet, dafür eine Betonmauer hinkommt, weil wir die Kosten drastisch reduzieren mussten.
Rücksicht auf die dörfliche Bautradition.
Mit der Füße getreten.
Bedauert die CDU-Politikerin. Die umstehenden Gemeinderatsmitglieder von SPD, CDU, Freien Wählern und Grünen nicken. In Kerzenheim ziehen sie an einem Strang. Auf Druck des für die Kommunen zuständigen Innenressorts von Rheinland-Pfalz haben sie die Grundsteuer drastisch erhöht. Das SPD-geführte Ministerium verlangt das von Kerzenheim und den vielen Gemeinden, die am Entschuldungsprogramm teilnehmen. Aus Protest dagegen zurückzutreten, wie es Bürgermeister und Gemeinderatsmitglieder im 70 Kilometer südlich gelegenen Freisbach taten, für die Kerzenheimer keine Option.
Sonst würde hier gar nichts mehr laufen. Das war die große Gefahr oder ist auch die große Gefahr.
So Detlef Osterheld, zweiter Beigeordneter von den Freien Wählern. Bernhard Hebig von der CDU bekräftigt:
Das führt zu Stillstand, deswegen haben wir das nicht gemacht. Wir haben aktiv darüber nachgedacht, aber haben uns dann eher dafür entschieden, dass wir in den sauren Apfel beißen, zu erhöhen, aber nicht stillschweigendes hinzunehmen und haben deswegen die rote Karte nach Mainz geschickt.
Bürgermeisterin Schmidt hebt die rote Karte für Innenminister Michael Ebling in Postkartenformat. Drastische Aufschrift wegen Erpressung und Nötigung der Kommunen und der daraus folgenden Erdrosselung der Bürger. Mehr als 100 Menschen aus Kerzenheim haben die Karte an den SPD-Politiker geschickt. Vergeblich. Ebling bleibt bei seiner Position. 350 Millionen Euro mehr investiere das Land im laufenden Jahr in die Kommunen. Diese müssten sich ebenfalls anstrengen, betonte der SPD-Politiker gegenüber dem SWR-Fernsehen.
Da kann es auch bedeuten, dass man Realsteuersätze, Grundsteuer B, auch anheben muss.
Weil Kerzenheim mit seinem Doppelhaushalt früher dran ist als andere Gemeinden, führt es mit seiner drastischen Anhebung der Grundsteuer unrühmliche Rekordlisten im Nachrichtenmagazin Focus und der Tageszeitung Rheinpfalz an. Die Gemeinderäte teilen den Galgenhumor darüber.
So wird man wenigstens bekannt, oder?
Witzelt Heiko Geil von den Grünen. Die Bürgermeisterin von der CDU geht darauf ein.
Eine traurige Berühmtheit. So wollten wir nicht bekannt werden. Wir haben tolle Feste, wir sind ein schöner Ort, wir haben eine schöne Gegend und bekannt sind wir, weil wir die Grundsteuer auf 1000 Prozentpunkte haben.
Um 1000 Prozentpunkte erhöht heißt mehr als verdoppelt. Friedhofsbesucher Manfred Becker bekommt das zu spüren.
Ich habe die ganze Zeit 270 Euro Grundsteuer bezahlt, jetzt bezahle ich mehr als 600.
Den Gemeinderat nimmt der Kerzenheimer in Schutz.
Der kann ja auf den Gemeinderat nicht sauer sein. Die haben ja gar keine andere Möglichkeit gehabt. Die rote Karte zeigt ja alles hier.
So milde wie Becker reagieren nicht alle im Dorf. Viele Betroffene halten der Bürgermeisterin die neuen Grundsteuerbescheide unter die Nase. Tenor.
Ich muss jetzt 2000 Euro mehr bezahlen. Ich muss jetzt 900 Euro mehr bezahlen. Ich muss mein Haus verkaufen, weil ich es nicht mehr bezahlen kann.
Dass Wut und Frust über die Grundsteueranhebung auf dem Land heftiger ausfallen, rührt daher, so Bürgermeisterin Schmidt,
dass die Leute einfach wesentlich größere Grundstücke haben, wie das zum Beispiel in der Stadt der Fall ist. Wir reden hier nicht von 100 Euro, die auf einmal mehr bezahlen müssen. Ich kenne Fälle, die müssen jetzt auf einmal im Jahr an die 900 Euro und mehr zusätzlich bezahlen aufgrund von dieser Steigerung.
Dennoch, einem Minister im Kabinett von Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Vorwurf von Nötigung, Erpressung und Erdrosselung der Bürger an den Kopf zu werfen, klingt gewagt. Aber selbst Eblings Parteifreund Jörg Heide, SPD-Fraktionschef im Gemeinderat von Kerzenheim, steht hinter der Aktion.
Es gibt eine gewisse Gefühlslage wieder. Und in deutlichen, deutschen Worten wurde zum Ausdruck gebracht, wie wir uns für den Moment fühlen.
Auch Jutta Steinruck, die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, hat das unlängst deutlich gemacht. Sie fürchte sozialen Kahlschlag im Zuge der verlangten Haushaltskonsolidierung. Bund, Land und die eigene Partei verweigerten die erhoffte Unterstützung, beklagte die SPD-Politikerin und gab ihr Parteibuch zurück. Führt die Finanzmisere der Gemeinden ein Jahr vor den Kommunalwahlen zur Erosion der regierenden Sozialdemokratie in Rheinland-Pfalz?
Kann man schon so sagen, möchte ich gar nicht schönreden. Das ist schon ernüchternd.
So Jörg Heide, SPD-Fraktions- und Ortsvereinschef in Kerzenheim. Ein Parteiaustritt kommt für Heide aber nicht in Frage. Ebenso wenig wie für Heiko Geil von den Grünen, die das Ampelbündnis in Rheinland-Pfalz mittragen.
Man kann nur probieren, wenn man dabei ist, denen in Mainz beizubringen, dass sie was ändern müssen.
Der kommunale Finanzausgleich müsse sofort aufgestockt werden, damit Kommunen bauen, sanieren und in Klimaschutz investieren könnten, fordert der Landkreistag Rheinland-Pfalz. Mit 5.000 Euro hatte das Land eine neue Küche und mehr Schlafräume in Kerzenheims Kita bezuschusst. Das reichte vorn und hinten nicht, empört sich die Bürgermeisterin.
Als Ausweg bekommen wir dann gesagt, ja, dann hört auf, selbst zu kochen, lasst euch Essen liefern. Wir bekommen unser Fleisch vom ortsansässigen Metzger. Wir bekommen die Kartoffeln, wir bekommen die Eier, wir bekommen Biogemüse, alles hier aus dem Dorf.
Um diese Nachhaltigkeit will Kerzenheim kämpfen. Auch darin ist sich Andrea Schmidt mit allen im Gemeinderat einig. Die AfD ist darin nicht vertreten. Noch nicht. Doch je heftiger die Zumutungen, je größer der Frust, desto dynamischer wächst das Wählerpotenzial rechts außen. Das jedenfalls fürchten Kerzenheimer Kommunalpolitiker. Am 9. Juni 2024 stehen in Rheinland-Pfalz Kommunalwahlen an.
Anke Petermann über Grundsteuererhöhungen in Rheinland-Pfalz, die viele Menschen und Kommunalräte gegen die Landesregierung aufbringen. Große Unternehmen haben ein neues Betätigungsfeld entdeckt, wobei das Wort Feld es gut trifft. Sie kaufen Ackerland und Wiesenflächen, vor allem in Ostdeutschland, wo es große Agrargenossenschaften oder GmbHs gibt, die eben sehr viel Land anbieten können, im Gegensatz zu dem, was Familienbetriebe in Westdeutschland in petto haben. Man nennt das auch Landgrabbing. Das heißt, im Osten übernehmen zum Beispiel große Lebensmittelkonzerne die Führung von Agrarbetrieben und kassieren ganz nebenbei auch noch die Agrarsubventionen der EU. Fast alle ostdeutschen Flächenländer doktern derzeit an einem Gesetz, um das Problem anzugehen, weil zum Beispiel kleine Ökobauern keine Chance haben, Land zu kaufen. Aber bisher haben sie keinen Erfolg geerntet. Landeskorrespondent Niklas Ottersbach war in Sachsen-Anhalt unterwegs und hat das Thema für uns beackert.
Ein klassischer Vierseitenhof im Süden Sachsen-Anhalts. Hier lebt und arbeitet Biolandwirtin Claudia Gerster. In Dietrichsroda hat sie sich ein kleines Bio-Idyll aufgebaut mit 30 Milchkühen und 30 Mastschweinen. Ihr Familienbetrieb bewirtschaftet 200 Hektar Land. Was in den westdeutschen Bundesländern ein sehr großer Hof wäre, ist für sachsen-anhaltische Verhältnisse ziemlich klein. Es überwiegen die großen Agrargenossenschaften, die zum Teil mehrere tausend Hektar bewirtschaften. Und dort kaufen sich immer mehr Investoren ein. Die Folge: neue Ackerflächen werden für Claudia Gerster unbezahlbar.
Erstens gibt es kaum Land zu kaufen, und wenn, dann wird es in großen Losen verkauft. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, auf einmal 150, 200, 300 Hektar zu kaufen. Dann ist die Problematik der ständig steigenden Bodenpreise. Das heißt, ich kann aus meinem täglichen Tun und Wirtschaften die Höhe des Bodenpreises nicht erwirtschaften.
Allein in den letzten 10, 15 Jahren haben sich die Bodenpreise in Sachsen-Anhalt verdreifacht. Durchschnittlich 280 Euro gibt es für deutsche Höfe pro Hektar und Jahr aus dem Topf der Brüsseler Agrarsubventionen, mit bisher eher laxen Umweltauflagen. Macht bei 1000 Hektar Land 280.000 Euro Grundertrag. Das macht den Kauf von Land auch für große branchenfremde Investoren interessant, die dabei eine Gesetzeslücke nutzen. Wie genau, das lässt sich gut am Beispiel der Aldi-Stiftung zeigen. Die hat sich 2019 nämlich in Zeitz groß eingekauft. Die Stiftung der Albrecht-Familie bzw. mehrere Untergesellschaften haben eine komplette Agrargenossenschaft mit 2000 Hektar Land übernommen, davon rund 800 Hektar Eigentum, die jetzt der Aldi-Stiftung direkt gehören. Marktwert des Ackerlands ca. 24 Millionen Euro. Eigentlich regelt das Grundstücksverkehrsgesetz Ackerlandverkäufe. Das wäre genehmigungspflichtig. Dieses Gesetz kam beim Aldi-Deal aber nicht zur Anwendung, denn wer nicht nur das Land, sondern den Betrieb kauft oder auch nur Anteile davon, der braucht keine Genehmigung. Diese Verkäufe werden noch nicht mal angezeigt. Versicherer, Möbelkonzerne, Autohäuser, sie alle sind aktiv auf dem Agrarmarkt in Ostdeutschland. Forscher vom Thünen-Institut, das ist die Bundesforschungseinrichtung für ländliche Räume, haben sich rund 800 Agrarunternehmen im Zeitraum 2007 bis 2017 angeguckt. Ergebnis: überregional aktive Investoren besaßen zum Zeitpunkt der Untersuchung die Kapitalmehrheit in mehr als einem Drittel der untersuchten Agrarunternehmen. Es gäbe immer wieder Agrargenossenschaften, in denen die alten Beteiligten ihren Betrieb verkaufen wollen, sagt Andreas Tietz vom Thünen-Institut. Und dann stünden die Genossenschaftler vor der Frage, wer übernimmt den Betrieb als Ganzes und damit das wirtschaftliche Risiko?
Das Problem im Vergleich zu früheren Jahren ist, dass diese Betriebe inzwischen unglaublich wertvoll geworden sind, weil die Bodenpreise so stark angestiegen sind.
Ein Großteil des Ausverkaufs der Ackerflächen an Investoren geschieht unterm Radar. Ab und zu gelangt ein Fall an die Öffentlichkeit, wie das Beispiel der Röderland GmbH im Süden Brandenburgs. Ein Agrarbetrieb mit 900 Rindern und 2500 Hektar Land, den sich eine Immobilienfirma aus Leipzig gekauft hat. Der Fall ging Anfang des Jahres durch die Medien, weil die ABL, die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, das öffentlich gemacht hat. Reiko Wöllert von der ABL Mitteldeutschland.
Also die Röderland GmbH, dieser Fall wurde bekannt, weil der unterlegene Bieter sich an uns, an die ABL gewendet hat, weil er wusste, dass wir uns des Themas annehmen, und dadurch ist es in die Medien gekommen. Also das ist ja nur die Spitze des Eisberges, die wir mitbekommen.
Eine Reform des Bodenmarkts ist in Ostdeutschland schon seit Jahren ein Thema, an dem sich die Landesparlamente die Zähne ausbeißen, zumindest in Sachsen-Anhalt. 2015 ist der damalige CDU-Landwirtschaftsminister Hermann Onko-Eickens mit einem Agrarstrukturgesetz gescheitert. Gut 5 Jahre später eine grüne Landwirtschaftsministerin, jeweils kurz vor einer Landtagswahl. CDU-Landtagspolitiker Siegfried Borgwardt hat 2020 den Gesetzentwurf in Magdeburg mitgetragen, aber auch die juristischen Bauchschmerzen gleich mitgeliefert.
Das Eigentum und wie man damit umgeht und veräußert, ist, man kann sagen, eines der Kernsäulen des Grundgesetzes. Und man schränkt natürlich die Freizügigkeit des eigenen Eigentums ein, nicht an den Höchstbietenden zu verkaufen, ist ja völlig klar. Das ist das Hauptproblem der gesetzlichen Regelung, dass man das auf Maß bringt, dass das verfassungsrechtlich standhält.
Die Genehmigungspflicht für den Kauf großer Agrarbetriebe ist damit vorerst vom Tisch. Der Chef des Landesbauernverbands, Olaf Feuerborn, zählt seit jeher zu den Gegnern einer Regulierung auf dem Agrarmarkt. Und sieht mit Blick auf den Dürremonitor auch nicht mehr die große Problematik.
Ich glaube nicht, dass wir aufgrund der letzten Jahre, wo wir die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse durch Dürre so stark strapaziert haben, dass dieses Landgrabbing oder diese große Kapitalwut von außen noch so ein großes Thema ist.
Andreas Tietz, der Forscher des Thünen-Instituts, widerspricht. Mit dem Boom der Freiflächen-Photovoltaikanlagen sei Ackerboden nun noch attraktiver geworden.
Man sagt so, dass der Ertrag, der aus der Flächenbewirtschaftung übrig bleibt, die sogenannte Grundrente, bei Photovoltaik so im Bereich 2.000 bis 3.000 Euro je Hektar liegt. Wenn man das vergleicht mit Ackerbau auf guten Standorten, kann man vielleicht eine Grundrente von 500 Euro je Hektar erzielen. Aber da muss man auch schon sehr gut wirtschaften. Also es ist wesentlich lukrativer, natürlich, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, in Photovoltaik auf Ackerfläche zu investieren.
Und die rechtlichen Regeln bei der Aufstellung der Photovoltaikmodule schleichen der Entwicklung hinterher, so der Agrarforscher. Brandenburg, Thüringen und Sachsen wollen noch in diesem Jahr Gesetzesentwürfe in Sachen Agrarstruktur vorlegen. In allen drei Ländern wird nächstes Jahr ein neuer Landtag gewählt. Die Zeit ist also knapp. Der Entwurf aus Brandenburg geht relativ weit und sieht sogar eine Preisbremse für Ackerboden vor. Der Magdeburger Landtag hat nach den zwei Anläufen beschlossen, für eine Regulierung der Anteilsverkäufe im Agrarbereich sei die Bundesregierung zuständig. In Berlin wiederum verweist das Landwirtschaftsministerium auf die Zuständigkeit der Länder. Und so bleibt der Agrarmarkt in Sachsen-Anhalt auf absehbare Zeit unreguliert und damit attraktiv für Investoren. Eine enttäuschende Entwicklung, sagt Claudia Gerster, die Biolandwirtin aus dem Süden Sachsen-Anhalts.
Wenn wir dieser Verteilung von Grund und Boden Einhalt gebieten wollen, dann muss das ganz schnell gehen, weil jeder Tag ist da einfach ein Tag zu lang.
Nils Ottersbach über die Kauflust großer Konzerne auf ostdeutschen Ackerboden. Es möge geprüft werden, sagt der Volksverpetzer und hat eine Petition in Gang gesetzt. Der Bundesrat soll die Prüfung eines Verbots der AfD beim zuständigen Bundesverfassungsgericht beantragen. Warum? Die AfD zeige starke Tendenzen, die Demokratie in Deutschland zu untergraben und verfassungsfeindlich zu handeln. So heißt das in dem Aufruf vom Volksverpetzer. Das ist ein Webblog im Internet, also ein Journal, das sich als Faktenchecker mit Falschmeldungen auseinandersetzt. Eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft mit einer Vielzahl von Autoren, ausschließlich mit Spenden finanziert, mit Sitz in Augsburg. Über 120.000 Unterstützer haben seit dem Start am Montag die Petition an den Bundesrat bereits auf der Internetplattform Init unterschrieben. Ich habe mit dem Gründer des Volksverpetzers darüber telefoniert und ihn gefragt, Thomas Laschek, hat Sie die Zahl überrascht?
Ich war ja nicht unbedingt überrascht, aber sehr erfreut, dass wir so ein großes Mobilisierungspotenzial haben. Allerdings hat es mich auch in der Hinsicht nicht überrascht, da es sehr viele Stimmen gibt, die sich Sorgen machen wegen der AfD und ihrer Aussagen und ihrer Programmatik.
Warum geht die Petition an den Bundesrat und nicht an den Bundestag oder die Bundesregierung, die ja auch berechtigt wären, die Prüfung beim Bundesverfassungsgericht zu beantragen?
Wir haben uns in einem Antrag über den Bundesrat bessere Erfolgschancen ausgemacht. Und außerdem halten wir den Bundesrat für das viel geeignetere Organ dafür, da dort die Debatten und auch das Ansehen viel weniger politisiert ist als in den anderen Organen.
Was hat Sie denn konkret dazu gebracht, die Petition jetzt ins Leben zu rufen?
Wir beobachten das Erstarken und auch die Radikalisierung der AfD seit Jahren mit großer Besorgnis. Und jetzt wurde ich im Grunde genommen von einer Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte endgültig überzeugt, zumindest die Prüfung zu beantragen, da sie zum Schluss kam, dass die AfD jetzt derzeit auch wegen ihrer Stärke in Umfragen für ein Verbotsverfahren in Anspruch käme.
Kritiker sagen ja, dass es die AfD weiter stärken könnte, wenn das Bundesverfassungsgericht denn dann zu dem Ergebnis käme, dass die Partei nicht verboten werden muss.
Mein Ziel ist es nicht, die AfD zu schwächen, auch wenn ich fundamental mit deren Politik nicht übereinstimme, aber mein Ziel ist es, die Verfassung zu schützen. Entweder wird die Partei verboten und wir haben diese Gefahr abgewendet, oder das Gericht bestätigt die Verfassungstreue und dann ist unsere Verfassung auch sicher. Alternativ könnte ja auch ein Verbot der Parteienfinanzierung oder einzelner besonderer extremer Landesverbände wie in Thüringen ausgesprochen werden und das würde die AfD sicherlich nicht stärken.
Aber so ein Verfahren könnte die AfD weiter sozusagen in diese selbst geschaffene Opferrolle bringen.
Diese Opferrolle bedient die AfD ohnehin die ganze Zeit schon. Sie stellt sich die ganze Zeit als Opfer einer großen Verschwörung dar, als in einer Diktatur lebend, was nicht stimmt. Und es ist sehr schwer, die AfD überhaupt noch mit Argumenten dazu erreichen, da sie ohnehin nicht auf Fakten argumentiert. Und ich finde, wir sollten nicht vom Verhalten der AfD, das sowieso nicht mit den Fakten übereinstimmt, uns bestimmen lassen, das Richtige zu tun oder nicht.
Also Sie sagen, dass es nichts bringt, wie manche andere sagen, sich mit den Wählern auseinanderzusetzen, politisch mit ihnen zu diskutieren.
Ich denke, wir machen das schon die ganze Zeit und offensichtlich bringt es ja auch nichts. Außerdem, das eine schließt ja das andere nicht aus, dass der Bundesrat diesen Antrag stellt, hindert uns ja alle nicht daran, trotzdem dagegen zu argumentieren. Im Gegenteil, gerade wir bei Volksverpetzer als Anti-Fake-News-Blog machen das ja die ganze Zeit, seit vielen Jahren schon. Wir beschäftigen uns ausschließlich mit Fakten, mit Recherche und insbesondere auch mit der Propaganda der AfD.
Okay, was haben Sie recherchiert? Denn für ein Verbot muss es ja Beweise geben und zum Beispiel ein aggressives Vorgehen bewiesen werden, das den Bestand der Bundesregierung gefährdet. Haben Sie solche Beweise?
Ich bin kein Jurist oder Experte, aber wenn Juristen und Experten wie die Studie des Deutschen Instituts für Menschenrechte oder auch der Chef des Verfassungsschutzes Warnungen geben, dass die AfD rechtsextreme Verschwörungstheorie wie vom großen Austausch besitzt oder eine rassistische und nationalvölkische Programmatik in sich hat, die dem Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes widerspricht, dann bin ich als Bürger besorgt und deswegen möchte ich, dass das auch geprüft wird vom Bundesrat, der sicherlich eine derartige Expertise und Erfahrung besitzt, dann die entsprechenden Argumente vor das Gericht zu bringen oder, wenn es angemessen ist, direkt dann ein Verbot zur Parteienfinanzierung oder besonders extremer Landesverbände wie beispielsweise Thüringen zu beantragen. Ich habe lediglich Angst, dass wir den Moment verpassen könnten, ein Werkzeug des Grundgesetzes genutzt zu haben, wenn wir die Gelegenheit noch hatten, weil wir zu viel Angst dazu hatten.
Sie haben eben gesagt, dass Sie sich ja die ganze Zeit schon mit Fake News, Falschmeldungen beschäftigen. Was machen Sie mit Ihrem Webblog genau?
Wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, Fake News in Social Media zu bekämpfen. Und es gibt diverse exzellente Faktencheckseiten wie Korrektiv oder die Faktenfinder von der Tagesschau, die sehr gute Arbeit machen. Aber leider ist es oft so, dass die Fake News erfolgreich sind, weil sie spannend sind, weil sie aufregend sind, weil sie reißerisch sind. Aber die Faktenchecks dann trocken und langweilig und bei weitem nicht so viel Aufmerksamkeit gelingen. Und wir versuchen ebenfalls mit guter Recherche und guter Quellenlage und mit auch reißerischen Überschriften, mit Emotionalität in den Titeln und in den Texten ebenfalls viel Reichweite für die Fakten zu erschaffen und so auch Leute zu erreichen, die sonst nur die eine und falsche Seite hören würden.
Das machen Sie auch mit Satire, ne?
Satire ist ebenfalls ein Element von unserem Blog.
Wie geht's mit der Petition denn nun weiter? Brauchen Sie eine bestimmte Anzahl von Unterschriften? Haben Sie den Bundesrat schon mal angeschrieben?
Es gibt kein bestimmtes Quorum, das erreicht werden muss, denn es gibt keinen offiziellen Weg, eine derartige Petition an den Bundesrat zu richten. Wir versuchen einfach so viele Unterschriften wie möglich zu sammeln, bis der Bundesrat oder in dem Fall Bundesratspräsident Tschentscher denken, dass genug Wille in der Bevölkerung ist, sich mit uns zu treffen, dass wir die Petition übergeben können und möglicherweise dann einen Antrag besprechen können. Wir sammeln weiter. Im Augenblick reißt die Zustimmung nicht ab. Die Petition steigt rasant an und es unterschreiben immer mehr. Und solange es diesen Schub gibt, machen wir auch weiter.
Der Webblog Volksverpetzer hat eine Petition gestartet, um den Bundesrat aufzufordern, die Prüfung eines Verbots der AfD beim zuständigen Bundesverfassungsgericht zu beantragen. Darüber habe ich mit Thomas Laschek gesprochen, dem Gründer des Volksverpetzers. Wer wird wohl das Rennen bei der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober machen? Die FDP sicher nicht. Sie muss um einen Einzug in den Landtag laut derzeitiger Umfragen bangen. Und wie es aussieht, werden es auch nicht die Parteien sein, die weder konservativ noch links sind, also SPD und Linke. Die Grünen stechen da noch hervor. Meinungsforscher sehen sie derzeit bei 14-16%. Das hat in Bayern Tradition, sagt mein Kollege Tobias Krone. Während CSU, Freie Wähler oder auch die AfD ganz gut bei Umfragen abschneiden, würde nur ein Viertel der Wähler eine der linken Parteien ihre Stimmen geben. Wie macht man da Wahlkampf? Wie wird man im bayerischen Bierzelt empfangen, wenn man Sozialdemokrat, Linker oder Grüner ist und seine Politik erklären will? Landeskorrespondent Tobias Krone hat sich das angesehen.
Im Schwäbischen sagt man, Schwätzer muss man mit den Leuten, nicht Pfeifer.
Anfang August im oberbayerischen Chieming. Es ist ein Bierzeltauftritt, der Cem Özdemir noch lange im Ohr pfeifen wird.
Leben und leben lassen, mein Angebot. Sie lassen mich jetzt reden. Und nach der Rede bleibe ich hier, ich gehe nicht sofort weg und biete an, dass wir gerne unten zusammen reden können. Ich finde es ein faires Angebot.
Wie in dieser Aufzeichnung des YouTube-Kanals Moderner Landwirt zu hören ist, ebbt das Pfeifkonzert einer Gruppe Störender im hinteren Bereich des Bierzelts auch die kommenden Minuten über nicht ab. Özdemirs Personenschützer und die Polizei sind alarmiert. Mehr passiert zum Glück nicht. Doch das Pfeifkonzert steht sinnbildlich für die Wahlkampfchancen der Grünen und der Parteien, die politisch links der Mitte stehen. Die einen sind Teil der Bundesregierung und stark in die Defensive geraten, die anderen sind auf Bundesebene heillos zerstritten. Gemeinsam haben Grüne, SPD und Linke eines: Sie sind seit jeher in der Minderheit.
Bayern ist traditionell ein konservativ strukturiertes Bundesland,
sagt der Politikwissenschaftler Stefan Wurster von der Technischen Universität München. Dabei schien 2018 etwas aufzubrechen. Die Grünen schnitten bei der vergangenen Landtagswahl mit knapp 18% relativ stark ab. Aber dieses Mal haben sie es im Freistaat deutlich schwerer.
Die Grünen sind jetzt in einer Bundesregierung zur Mitte der Legislaturperiode. Und das ist traditionell eine Zeitphase, in der Parteien, die an der Regierung sind, eben tendenziell abgestraft werden. Das hat damit zu tun, dass in dieser Phase oftmals eben auch die mühsamen, manchmal schmerzhaften Reformen auf die Agenda kommen und dass eben sozusagen Parteien dann eher so einen gewissen Einbruch haben. Und das erleben die Grünen tatsächlich jetzt auch.
Paradebeispiel: das Heizungsgesetz mit all seinen Streitereien und kommunikativen Turbulenzen. Dafür würden vor allem die Grünen verantwortlich gemacht.
Reformen führen natürlich, zumindest auch am Anfang, auf jeden Fall immer zu Gewinnern und Verlierern und erhöht das Potenzial, dass es wirklich zu einer Polarisierung kommt.
Die Verantwortung für diese Polarisierung sehen die Grünen selber weniger bei sich, sondern vielmehr bei der CSU und den Freien Wählern. Hubert Aiwanger, Parteichef der Freien Wähler, hatte eine hochumstrittene Rede auf der Erdinger Demonstration gegen das Heizungsgesetz gehalten, indem er sich aus dem Wortschatz der AfD bediente. So sieht es die Co-Spitzenkandidatin der Grünen, Katharina Schulze.
Wenn er in Erding davon schwadroniert, dass eine große schweigende Mehrheit sich die Demokratie zurückholen müsse, Zitat Ende, da singt er das Lied von Rechtspopulisten. Und er distanziert sich auch nicht davon. Und ich finde das dramatisch, dass ein stellvertretender Ministerpräsident so etwas sagt.
Katharina Schulze ist eine impulsive, mitreißende Politikerin, eine Nachwuchshoffnung der Grünen. Sie möchte die Defensive nutzen, um in die Offensive zu gehen.
Wir Grüne möchten Regierungsverantwortung für unser schönes Bundesland übernehmen.
Auch wenn Markus Söder von der CSU schon jetzt bekundet, wieder mit den Freien Wählern zusammenarbeiten zu wollen, die Grünen, so Schulze, wären ein Partner mit Anstand.
Ich glaube, dass auch darüber diskutiert werden muss, welcher Politikstil soll die nächsten 5 Jahre in Bayern, in der Staatskanzlei und im Kabinett herrschen?
Die bayerischen Grünen greifen die CSU und Söder erkennbar weniger frontal an als im Wahlkampf vor 5 Jahren. Man will glaubhaft verkörpern, dass man mit Söder und Co. regieren könnte.
Vielen Dank, dass ihr hier seid.
In die Offensive, zumindest in eine kleine Offensive, geht auch die SPD. Sie organisierte zusammen mit den Grünen Anfang Juli Ausgetrumpt. Eine Kundgebung mit 8000 TeilnehmerInnen auf dem Münchner Odeonsplatz gegen die Wutdemo in Erding. Einer der Hauptredner, SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn.
Die haben Schilder hochgehalten oder T-Shirts gehabt, da stand drauf, hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt. Eine Demonstrantin hat gesagt ins Mikrofon des Bayerischen Rundfunk, Söder müsse gesteinigt werden. Das waren die Leute, die dort waren.
Florian von Brunn will sich nicht von der Abneigung vieler gegen die Ampelregierung beeindrucken lassen. Er zählt auf den Kanzler als Wahlkampfhelfer.
Olaf Scholz wird mehrmals kommen, mindestens 3-mal. Ich habe ihn als jemand kennengelernt, der sehr genau abwägt, der nachdenkt, der Entscheidungen trifft. Also insofern freue ich mich, wenn er hier ist und uns unterstützt.
Gibt es außer der Bundespolitik eigentlich noch eigene Themen von links hier in Bayern? Der in Bayern bekannte Kabarettist Christian Springer, der als entschiedener Gegner des Rechtsrucks auf der Demo aufgetreten ist, wüsste da welche.
Wenn ich denke, was die Freien Wähler und die bayerische Staatsregierung nicht schaffen, nämlich für Lehrer zu sorgen, dass ich Christian Springer in der Apotheke stehe und ein Herzmedikament für meinen herzkranken Vater haben will und das gibt es nicht. Das sind die Probleme. Die Probleme sind nicht eine Wärmepumpe, ein Gesetz, das es noch gar nicht gibt. Die Probleme sind auch nicht die Erbschaftssteuer, sondern das sind Alleinerziehende, die immer ärmer werden. In Bayern werden die Kinder immer ärmer und da gibt es kein Wort dazu.
Ja, Themen wären da. Die SozialdemokratInnen im Landtag versuchen, soziale Themen aufzugreifen. Mit bisher wenig Erfolg.
Aktuell fehlen 670 Plätze. Die können nicht belegt werden wegen fehlendem Personal in Erlangen.
Da wären die Probleme bei der Kita-Betreuung. Johanna Kaiser, zweifache Mutter und Initiatorin einer Bürgerinitiative in Erlangen, kritisiert den Mangel an Personal und Betreuungsqualität. Kaiser lobt Gesetzesanträge, die einen niedrigeren Personalschlüssel fordern. Nur kämen die eben von der SPD, einer Partei mit 10% im Landtag.
Und werden eben von der CSU und den Freien Wählern abgelehnt. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht.
In den Augen der Erlanger Mutter steht die SPD für eine tapfere Oppositionspartei, die von den Konservativen ignoriert wird. Adelheid Rupp, Spitzenkandidatin der Linken, sieht das anders.
Wenn jetzt im Wahlkampf von der SPD das Thema Mieten großartig thematisiert wird oder Kitas, dann ist das eben Wahlkampf. Tatsächlich regieren sie in ganz vielen Kommunen, könnten unendlich viel positiv verändern. Das passiert nicht.
Adelheid Rupp führt die Bayerische Linke an. Eine Partei, die in diesen Tagen in Berlin durch heftigen Streit um Sarah Wagenknecht und die Rücktritte der Fraktionsvorsitzenden von sich reden macht.
Für mich ist die aktuelle Situation der Bundestagsfraktion extrem kompliziert, wenn ich das von außen betrachte. Ich will eigentlich den Laden zusammenhalten.
Das heiße auch, die AnhängerInnen von Sarah Wagenknecht und ihren gesellschaftspolitisch konservativen Positionen zu akzeptieren.
Dieser Flügel ist Mitglied der Partei. Die gibt es natürlich in Bayern. Die Diskussionen sind bei uns auch nicht einfach. Ja, also da gibt es natürlich Unterschiede. Aber wir haben einen total klaren Standpunkt in der Asylpolitik. Wir sind gegen die Abschottung Europas. Wir stehen völlig klar zu Europa. Und das ist die Beschlusslage einer ganzen Partei.
Im Wahlkampf setzt sich die Linke für eine Gesamtschule in den ersten 10 Schuljahren ein, für bessere Arbeitsbedingungen etwa in Kliniken und eine Art Vermietungszwang für Hauseigentümer, um den Leerstand zu bekämpfen. Soziale Themen, die gerade in den teuren Großstädten viele Menschen betreffen. Und dennoch wird es schwer mit dem Einzug in den Bayerischen Landtag. Die letzte Umfrage sieht die Linke bei 3%.
Tobias Krone über den Landtagswahlkampf in Bayern. We'll be right back. Eigentlich sollte die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs 2019 ihre Arbeit beendet haben. Sie war nach einem Bundestagsbeschluss im Jahr 2015 eingerichtet worden, um sexualisierte Gewalt gegen Kinder in der Bundesrepublik und der DDR aufzuarbeiten. Die Arbeit der Kommission wurde bis Ende 2023 verlängert, weil es viel zu tun gibt. Zum Beispiel die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in DDR-Heimen. Dazu gab es erst kürzlich ein Fachgespräch der Kommission. Meine Kollegin Isabel van Rich-Lautenschläger hat eine Frau getroffen, die der Kommission über ihr Leben in der DDR berichtet hat. Sie war als Jugendliche krankgeredet und weggesperrt worden. Angeblich wegen einer Geschlechtskrankheit.
Für Angelika Börner gab es in der DDR vor ihrem 18. Lebensjahr keinen sicheren Ort. Der Nachbar aus der Wohnung gegenüber, der in Bitterfeld eine besondere Position innehatte, missbrauchte sie seit dem 4. Lebensjahr sexuell und drohte:
Du darfst deinen Eltern nicht sagen, das ist unser beider Geheimnis, sonst passiert mit deinen Eltern was ganz Schlimmes und die sterben dann. Und so hat er sich also praktisch immer an mir vergangen. Und das ging bis zum 13., 14. Lebensjahr so. Und ich glaube auch, dass meine Mutter sicherlich was mitbekommen hat, mich aber trotzdem ihm immer zugeführt hat. Mal aufpassen und so weiter. Und er war Leiter vom Jugendamt.
Die 73-Jährige hat ihre Geschichte nicht nur der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs erzählt. Sie sprach darüber kürzlich auch öffentlich bei einer Veranstaltung der Kommission über Missbrauch in sogenannten totalen Institutionen. Denn die Gewalt in ihrem privaten Umfeld setzte sich später in einer medizinischen Einrichtung fort. Ihre Mutter und der Mitarbeiter des Jugendamts veranlassten, dass Angelika Börner im Alter von 15 Jahren in ein sogenanntes Durchgangsheim eingewiesen wurde. Von da kam sie kurz darauf in die geschlossene Abteilung für sexuell übertragbare Krankheiten der Poliklinik Halle, die im Volksmund Tripperburg genannt wurde. Mitten in der Stadt, hinter einer Gittertür im obersten Stock, befanden sich zwei Räume mit Betten für jeweils 15 angeblich geschlechtskranke Frauen.
Ja, und dann ging es auf dem Untersuchungsstuhl. 8,5 Wochen lang, jeden Tag. Das kann sich ein normaler Mensch gar nicht vorstellen. Und ich war ja noch nie beim Frauenarzt. Die Untersuchungen wurden immer brutaler. Das haben immer nur die Schwestern gemacht. Heute würde ich sagen, empfinde ich das so, als ob die uns vergewaltigt haben, jeden Tag dort.
Florian Steger, der Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Universität Ulm, hat mit vielen betroffenen Frauen gesprochen und nach Einblick in Stasi-Akten und Archive ein Buch zunächst über Halle geschrieben.
Dort wurden Frauen in tausendfacher Zahl, allein in Halle 5000, über 4 bis 6 Wochen hinweg ihrer Freiheit beraubt. Auf der Grundlage bestimmter rechtlicher Rahmenbedingungen, um dort therapiert zu werden. Nur die Frage ist, wohin therapiere ich jemanden?
Fragt der Historiker Steger. Um die Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten sei es jedenfalls nicht gegangen. Denn krank waren die meisten Frauen, die dort festgehalten wurden, gar nicht gewesen.
Die Frauen wurden täglich vaginal abgestrichen und das 30 Mal. Über eine lange Zeit hinweg. Und es wurde immer wieder und wieder ein vaginaler Abstrich vorgenommen, um daran den Tripper nachzuvollziehen. Was Unsinn ist, wenn ich ihn einmal gemacht habe, wird er auch beim zweiten oder dritten Mal nicht kommen. Das Schwierige hier, und jetzt beginnt auch der Missbrauch, einmal in der Quantität und dann aber auch in der Qualität der Durchführung, weil hier sehr viel Gewalt angewandt wurde bei der Durchführung des Abstriches.
Steger untersuchte auch andere venerologische Stationen in der DDR. In Leipzig etwa war seinen Ergebnissen zufolge nur jede 5. eingewiesene Frau von einer Geschlechtskrankheit betroffen. Anders sei es in westdeutschen Einrichtungen gewesen. In der Hamburger Venerologie etwa seien die Patientinnen tatsächlich krank gewesen. Es habe sich in der DDR um totale Institutionen gehandelt, wo Frauen und Mädchen, die jüngsten 12 Jahre alt, ihrer Freiheit beraubt und sadistischer Gewalt ausgesetzt waren, schlussfolgert der Geschichtsprofessor. Das Ziel dahinter sei gewesen, sie auf die richtige Spur zu bringen. Sie sollten ihre Geschlechtspartner nicht häufig wechseln, regelmäßig arbeiten und das von ihnen erwartete Frauenbild erfüllen. Mit totalen Institutionen hat sich auch Beate Mitscherlich beschäftigt, Professorin für pädagogische Psychologie und Ethik im Gesundheitswesen der Hochschule Zwickau. Der Begriff beschreibe die in der DDR gängige Praxis,
dass Menschen in einer geschlossenen Einrichtung, also Kaserne, Psychiatrie, Heim, Werkhof, untergebracht werden und dort gezwungen werden, in einer Gemeinschaft zu leben. Die können sich das nicht aussuchen, mit wem sie dort zusammen sind. Und eine relativ totale Kontrolle und Überwachung aller Lebensvorgänge, also gerade solcher Basalen wie Körperpflege, Essen, stattfindet.
In einer Studie hat sich die Wissenschaftlerin mit sexualisierter Gewalt in Heimen und Jugendwerkhöfen der DDR beschäftigt. Sie wollte wissen, welche jungen Menschen besonders von dieser Gewalt betroffen waren.
Das waren Kinder und Jugendliche, die häufig schon in der Familie nicht geschützt waren. Das waren, glaube ich, zwei Gruppen von Kindern und Jugendlichen, die das besonders betroffen hat. Das waren die Schwachen, dass die strukturelle Gewalt dieser Institutionen weitergegeben wird nach unten. Das heißt, dass die schwächeren Kinder, dass auch gleichaltrige Peers das, was sie selber aushalten müssen, weitergeben nach unten.
Außerdem betroffen waren rebellische Kinder, die sich nicht anpassten und deshalb in besonders strenge Spezialkinderheime eingewiesen wurden. Kinder also, die nicht zur Schule gingen, Delikte begingen, sich auf der Straße aufhielten, auch weil es zu Hause Probleme gab. Angelika Börner, die als Jugendliche in der sogenannten Tripperburg in Halle festgehalten wurde, musste nachts zusammen mit anderen Mädchen und Frauen die Klinik putzen. Als sie nicht mehr konnte, wurde sie 3 Tage ohne Essen und Trinken in eine Besenkammer gesperrt. Und der Missbrauch ging weiter.
Abends wurde gesagt, ihr müsst zur Untersuchung. Und da haben wir Tabletten gekriegt und Tropfen. Das sind heutzutage so die K.O.-Tropfen. Und da wurden wir ruhig gestellt, mussten uns ausziehen bis auf den Schlüpfer. Und dort wurden wir dann vergewaltigt. Wurden jeden Abend 2 oder 3 Frauen ausgesucht.
Nach ihrem Aufenthalt in der geschlossenen Venerologie kam Angelika Börner in einen Jugendwerkhof und von dort in eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Dort, erzählt sie, sei sie endlich keiner Gewalt mehr ausgesetzt gewesen. Die Zahlen und Buchstaben, die ihr in der Klinik in Halle eintätowiert wurden, hat sie entfernen lassen. Die schlaflosen Nächte bleiben.